Davon hören wir heute noch mehr. Das Thema der Predigt heute: Wie soll ich dich empfangen? Anlass für das Thema ist natürlich der erste Advent heute. Advent ist ja die Zeit des Wartens, auch des Erinnerns. Da war mal was. Deshalb feiern wir heute Advent. Da war mal was. Da kam mal vor langer Zeit Christus, der Sohn Gottes, auf die Erde. Der ist Mensch geworden, hat auf der Erde gelebt, um meine Schuld zu tragen, mich zu versöhnen mit dem Ewigen, dem heiligen Gott, vor dem Sünde nicht bestehen kann. Und damit ich auch nicht. Ich kann mit meiner Sünde vor Gott nicht bestehen. Das ist das eine, was Advent ausmacht. Und das andere: Advent ist natürlich auch die Zeit des Erinnerns daran, dass nichts so bleibt, wie es ist. Christus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, wie er es vorausgesagt hat. Und dann kommt er eben nicht mehr als dieses süße Kind in der Krippe, sondern als absoluter Herrscher, vor dem sich alle Knie beugen müssen und werden. Und darauf sollen wir Christen vorbereitet sein, weil nämlich auch kein Mensch weiß, wann das sein wird, sagt Jesus selbst. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Keiner weiß, wann er kommt, sonst könnte man sich ja darauf vorbereiten. Und dennoch, wie soll ich mich vorbereiten? Wie soll ich mich denn vorbereiten darauf, dass er wiederkommt? Wie soll ich ihn empfangen? Wie gesagt, wir sollen vorbereitet sein und nicht leben wie die törichten Jungfrauen. Da gibt's, also ihr merkt schon, da gibt's jede Menge Querverweise in der Bibel. Ich mache die nicht alle ausführlich. Da gibt's ja dieses Gleichnis, in dem Jesus erzählt, dass dann bei manchen die Lampen nicht brennen und sie deshalb nicht an der Hochzeit teilnehmen können, wenn der Bräutigam kommt. Wir sollen vorbereitet sein. Und darum eben auch die berühmte Frage: Wie soll ich dich empfangen? Und jetzt kannst du uns mal den ersten Text einspielen. Ich muss ihn nicht vorlesen, denke ich. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, und wenn ihr ihn nicht kennt, dann werdet ihr jetzt gleich davon mehr hören. Das ist ein alter Liedtext, der stammt von Paul Gerhardt, ein Lied, das jetzt 350 Jahre alt ist. Ist nicht so alt wie Luther, aber beinahe. Und bis heute hat es aus meiner Sicht in keiner Weise an Aktualität verloren. Die Sprache ist nicht die der heutigen Zeit und wohl auch teilweise erklärungsbedürftig. Ich bin noch mit dem alten Luther groß geworden. Mir macht das also gar nichts aus, solche Lieder zu singen, aber viele von den jungen Leuten heute Morgen, und sicher erfreulich viele da, alle, die jünger sind als ich, die kennen möglicherweise manche Vokabeln einfach nicht mehr. Und deshalb ist das sicherlich auch erklärungsbedürftig. Aber darüber hinaus ist der Inhalt aus meiner Sicht blankes Evangelium. Und ich versuche das heute mal so ein bisschen aufzudröseln und mit euch zu verstehen, was da steht. Wir können mal die erste Strophe sehen. Haltet euch die Melodie in Erinnerung, die kommt heute noch ein paar Mal. Dieses Lied ist ganz eindeutig ein Gebet. Das ist das Gebet Paul Gerhardts, jedenfalls was die ersten 6 Verse dieses Liedes angeht, und die möchte ich heute Morgen mit euch betrachten. Es ist auch mein Gebet, das kann ich ganz klar sagen. Wir merken vielleicht, bei diesem Text geht es überwiegend um 2 Personen. Es geht um mich. Und es geht um Jesus. Und eben nicht um dieses süße, niedliche Kind in der Krippe in Bethlehem, Ich finde es immer toll in diesen alten Bildern, wie erwachsen der schon ist. Da ist eigentlich selten was von Baby zu sehen. Es geht um den König der Welt, der in Herrlichkeit kommt. Und es geht darum, zwei Personen, ich und er, und es geht um das Verhältnis, was ich zu ihm habe. In welchem Verhältnis stehe ich zu ihm? Wie soll ich den empfangen, der in Vollmacht kommt? Und dann kommt gleich etwas Provozierendes, möchte ich fast sagen. Alle Welt, so heißt es da, hat Verlangen nach ihm. Erleben wir das so? Ist das nicht ein Bruch zu dem eben Gesagten? Spüren wir wirklich heute das Verlangen der Welt nach Christus? Wenn wir das Weltgeschehen so betrachten, sieht das für mich ganz anders aus. Das Böse scheint zu überwiegen. Macht und Geldgier, Herrschsucht der Menschen, Egoismus überall, Unrecht und Verbrechen, Elend, Not, Katastrophen, wohin wir schauen. Da helfen dann vielleicht auch die Spendenaktionen an Weihnachten für Brot für die Welt nicht so arg viel weiter. Und doch denke ich, dass es wahr ist, was die Bibel schreibt. Die Schöpfung, schreibt die Bibel, sehnt sich nach Erlösung. Gerade weil man sich dem Bösen eben so ausgeliefert sieht, wie es im Römerbrief heißt. Also wer es nachlesen möchte, Römer 8, 22. Die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Darum ist Christi Wiederkunft aller Welt Verlangen. Auch wenn möglicherweise viele gar nicht so konkret denken. Aber in der Tiefe sehnt sich, denke ich, jeder nach der Befreiung von dieser Last, nach Erlösung. Und es ist meiner Seele Zier. Bin ich sage es jetzt mal so in meinen Worten, bin ich stolz darauf, dass Christus wiederkommen wird als König? Freue ich mich von Herzen darauf oder tröste das meine Seele bei aller Schwäche in mir und allem Bösen, was ich sehe? Das ist schon viel einfacher zu beantworten, denke ich. Ja, Gott wird am Ende Sieger sein über all Schrecken, über alles Böse. Das ist die Erwartung, die uns die Offenbarung mitgibt. Bei allem Schrecken, der da so beschrieben wird und den wir sicher partiell schon überall in der Welt jetzt sehen können, steht immer darüber, Gott bleibt Herr über alles Geschehen. Paulus schreibt so etwas Ähnliches. Er schreibt, er rühmt sich seiner Zugehörigkeit zu Gott. Oder moderner ausgedrückt eben, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören, zu dem, der in Herrlichkeit kommt. Nachzulesen Römer 5, 11. Gottes Kind zu sein durch Christus, das ist meiner Seele Zier. Und darauf bin ich stolz. Da kann ich auch stolz drauf sein. Es ist ein Geschenk, was mir Gott macht. Es ist nicht mein Verdienst. Jesus kommt einmal wieder als König und soll mir dann, oder auch besser schon vorher, die Fackel beisetzen. Das ist schon eine sehr alte Formulierung, eine merkwürdige Formulierung. Aber eigentlich ist es eine Formulierung, die sich selbst erklärt im Liedtext. Durch das Licht der Fackel soll ich sehen können, was den König ergötzt. Auch das wieder ein altes Wort. Aber ergötzen heißt, es macht mir Spaß. Ja, es macht mir Freude, wenn mich etwas ergötzt. Was er möchte, was er an mir gerne sehen möchte, heute schon, darum geht es. Es geht um Liebe ihm gegenüber und zu mir selbst und zu meinem Nächsten. Es geht um Gehorsam seinen Geboten gegenüber. Es geht um das Leben in Gemeinschaft mit ihm, im Vertrauen auf seine Führung und seine Hilfe. Mein Leben soll ein Gottesdienst sein. So einfach schreibt das Neue Testament mal. Es soll ihm dienen. Ich darf auf seinem Schoß sitzen. Das sagte Andi Baltax mal hier bei uns und ich finde das ein wunderbares Bild. Ich darf auf Gottes Schoß sitzen. Ich darf Gottes gegenüber sein. Und Gott will das. Er will, dass ich ihm gegenüber bin. Was ist das für ein Versprechen und was für eine Hoffnung, was für eine Lebenserfüllung? All das soll und wird Jesus mir beibringen durch seine Fackel, durch den Geist, der in mir wohnt. All das brauche ich als ein Geschenk von ihm. Lass mich sehen und erkennen, was dein Wille ist, damit ich vorbereitet bin, wenn du kommst, damit ich weiß, wie ich dich empfangen soll. Setze mir dazu die Fackel bei. Wir können nochmal die nächste Strophe einblenden. Das sind die erste und die zweite. Ich habe das absichtlich so gemacht, weil ich hoffe, dass wir jetzt nach dieser Erklärung der ersten Strophe, die erste Strophe auch nochmal wieder anders singen als eben. Also singen wir jetzt mal die erste und die zweite. Dein Zion, das Volk Gottes, das ist eigentlich einfach. Zion ist ja der Tempelberg und wird in der Bibel immer wieder als ein Bild gebraucht für das ganze Volk Gottes. Und wir gehören mittlerweile ja auch dazu. Also es geht hier wahrscheinlich nicht nur um die Juden. Wie soll ich dich empfangen, wenn du wiederkommst als Weltenherrscher? In der zweiten Strophe geht es jetzt um mich, um meine Hoffnung. Die Menschen vor 2000 Jahren haben auch eine Hoffnung gehabt, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Sie haben gehofft, dass der Messias jetzt kommt, der sie von der Sklaverei der Römer befreit. Jesus hat das anders gesehen. Er war der Messias, aber er wollte sie von etwas ganz anderem befreien, nämlich von der Sklaverei durch die Sünde. Die Menschen in Jerusalem haben damals Jesus beim Einzug Palmzweige auf den Weg gelegt. So eine Ehrenbezeichnung. Wir würden heute vielleicht einen roten Teppich nehmen. Es war ein Teppich in Grün für den, der auf einem Eselchen geritten kommt. Und hier in unserem Liedtext heißt es, heute will ich dir den Weg pflastern mit Psalmen, mit Lobliedern. Er ist der König der Ehren. Er verdient das Lob, weil er mich gerettet hat. Ich denke nicht, dass er es nötig hat, dass wir ihm diese Loblieder auf den Weg pflastern. Wir können ihm damit nicht den Weg bereiten in dem Sinne, dass er erst möglich wird dadurch. Er wird triumphal einziehen, ob ich ihm Loblieder singe oder nicht. Aber es ist ihm im höchsten Maße angemessen, dass wir ihn loben. Hat er uns doch aus dem Tod gerissen durch seinen Sieg über Sünde, Tod und Teufel, verdient das nicht unser Lob. Und durch unser Lob, steht hier auch in dem Text, und jeder, der das tut, Loblieder singen, der hat das selber schon erfahren, durch unser Lob ermuntern wir unseren Sinn. Wir machen uns selbst damit wach. Wir denken wirklich an das, was richtig und nötig und gut ist. Es gibt auch diesen berühmten Satz, auch ein alter Satz, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben, gibt's in Holz geschnitten an die Wand zu hängen. Dieser Satz ist richtig. Wenn ihr es ausprobiert, merkt ihr das. Wenn wir Gott danken, konzentrieren wir uns auf das, was wirklich wesentlich in unserem Leben ist und lenken uns davon ganz deutlich ab, im positiven Sinne, was uns belasten möchte an bösen Dingen. Durch unseren stetigen Preis und unser ständiges Lob können wir stark werden. Wir singen es in einem Lied und es heißt so im Psalm 34, dein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Naja, also immer da ist so eine Sache, aber sagen wir es mal möglichst oft. Egal, wie ich mich fühle übrigens. Lob ist für mich keine Entscheidung des Fühlens, sondern des Wollens. Und gerade in Not und in Bedrängnis, so wie ich es eben versucht habe zu erklären, in schlechter Lage, ermuntert das Lob Gottes meinen Sinn, hilft mir wieder auf. Also Zion streut grüne Palmzweige auf dem Weg nach Jerusalem. Ich pflaster ihn besser mit Lob, weil Palmen sind hier relativ selten. Noch was, ich will dir mein grünes Herz hinstreuen. Das Herz ist natürlich nicht grün, aber es steht hier in Beziehung zu diesen Palmzweigen, die da auf den Weg gelegt sind. Und so wie die Palmzweige auf den Weg gelegt werden, will ich dir durch meine Hingabe einen würdigen Einzug bereiten, wenn du wiederkommst, dadurch, dass ich dir mein Herz hinlege. Du Herr, du ewiger König, sollst Herrscher in meinem Leben sein, schon jetzt, so gut ich das auch nur immer hinkriege. Es gibt natürlich Mängel, es gibt natürlich Probleme, da sind Lücken auf der Straße, das Herz deckt die nicht ganz ab, ja. Da ist ein Haufen Dreck zu sehen durch. Aber du Herr, du ewiger König, sollst Herrscher in meinem Leben sein, schon jetzt, so gut ich das nur immer hinbekomme. Mein Leben soll deinem Auftrag für dich, für mich gehorchen. Du der Herr und ich der Diener. Das ist die richtige Weise, den König zu empfangen. Das, was du mir zeigst durch das Licht deiner Fackel, das will ich tun. Wir singen jetzt die Verse 2 bis 4. Das sind jetzt 3. Versen 3 und 4, die gehören für mich inhaltlich so sehr zusammen, wird beschrieben, in welchem Zustand die Welt und die Menschen ohne Gottes Eingreifen sich befinden. Und wie durch den Sieg Jesu dieser Zustand auch verändert wird. Paul Gerhard spricht vom größten Leid für Leib und Seele. Und damit meint er die Gottesferne des Menschen, die völlige Entfremdung von der eigentlichen Bestimmung gegenüber Gottes, seines Schöpfers zu sein. Er spricht hier von der Verstoßung aus dem Paradies, dem Reich, wo Fried und Freude lacht. Er spricht so von der Sünde, die den Menschen auf ewig von Gott trennt. Die Sünde, die fesselt, die legt in Banden. Sünde macht unfrei, eine Sünde folgt der nächsten. Menschen ordnen sich nicht so gern Gott unter. Sie wollen frei sein, selbst entscheiden, was gut und böse ist, jeder für sich. Wir empfinden Gottes Gebote oft als Verbote gegen ein schönes, angenehmes, fröhliches Leben. Dabei sind wir gefangen im eigenen Wollen. das dem guten Willen Gottes für uns entgegensteht. Das Gute, was ich will, sagt Paulus mal, das tue ich gar nicht. Wir wollen selbst bestimmen, wir wollen selbst sein wie Gott. Und darüber lacht sich der Teufel ins Fäustchen. Wir häufen Böses an in unserem Leben, in der Trennung vom Schöpfer und fühlen uns auf einmal, so wie Adam und Eva im Paradies, nackt. Und wir erleben Spott und Schande, weil wir nicht zu Gutem von uns aus fähig sind. Und wenn es kein anderer tut, dann klagen wir uns selber an in dieser Situation, weil wir schon deutlich merken, wo wir schwach sind und versagt haben. Das ist so ganz grob beschrieben der Zustand, in dem ich mich ohne das Eingreifen Gottes befinde. Und dann wurde es Advent und dann kam Christus in diese Welt. Und damit konnte sich alles ändern. Nichts hat er unterlassen, was meinem Heil dienen konnte. Er hat meine Schuld auf sich genommen, sie an meiner Stelle getragen ans Kreuz, ist den Tod gestorben, den ich verdient hätte. Für mich wäre das das Ende gewesen, nicht für Christus. Der ist auferstanden vom Tod, hat so dem Tod die Macht über mich genommen. Er ist mir zum Heil geworden, zu der Medizin, die mich gesund macht von der tödlichen Krankheit Sünde. Und damit hat er mir das Reich, in dem Fried und Freude lacht, wiedergegeben. Er hat mir den Zugang zum Paradies wieder möglich gemacht. Die Möglichkeit der wunderbaren Gemeinschaft mit dem Schöpfer. In der Kühle des Abends spazieren zu gehen, mein Lieblingssatz. Schon in diesem Leben können wir das tun. Ich habe eben schon davon gesprochen, welche Kraft wir von Gott bekommen können. In Unvollkommenheit. Und einmal werden wir es in Vollkommenheit, in Ewigkeit, ohne Leid, ohne Ungerechtigkeit, ohne Tränen tun können. Er hat mich zu einem Kind Gottes gemacht, frei von der Gebundenheit durch die Sünde. Welch ungeheure Ehre ist das? Wie unglaublich wertvoll ist das? Und es ist absolut unvergänglich. Die Firma Klepper gibt für ihre Regenjacken eine lebenslange Garantie. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe eine, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber dieses Versprechen, es lässt sich nicht verzehren, es wird nicht aufgebraucht, das hält ewig. Garantiert. Lasst uns die Strophen 4 und 5 singen. Dieser fünfte Vers, der redet von Jesus. Und es geht dabei eigentlich nur an ein Thema, nämlich das Motiv für sein Eingreifen in die Weltgeschichte und in die Geschichte meines und eures Lebens. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Darum geht's hier. Dazu muss ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Jesus hat den Himmel, hat den Vater, hat die Herrlichkeit verlassen. Und es wurde Advent, er kam auf diese Erde, weil er mich so sehr liebt. Mich und alle Welt. Alle Menschen, die er geschaffen hat. Seine Kinder, sein Gegenüber zu sein. Er wurde ein Knecht, und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Wie könnte es doch sein, freundlicher das Herze Jesulein? So heißt es in einem alten Weihnachtslied. Kitschig, nicht wahr? Aber richtig. Mit seiner ungeheuer großen Liebe hat Gott in der Gestalt von Jesus, seinem Sohn, die Welt umfasst. Seine Liebe, denke ich, will der Liederdichter damit sagen, seine Liebe reicht für alle 1000 Plagen, die ich habe und die die ganze Welt hat. Und alle Jammerlast, die es in der Welt gibt. Und seine Liebe bietet er wirklich jedem Menschen an. Wir singen die nächsten Verse 5 und 6. Betrübtes Heer seid ihr. Nun haben wir, denke ich, hier in dieser Gegend, in der wir leben, nicht so arg viele Probleme. Vielleicht mal ab und zu seelische, aber so von außen her haben wir da wenig Last zu tragen. Es geht uns ausgesprochen gut. Aber insgesamt, auch gerade zur Zeit Paul Gerhards, das war eine üble Zeit und Paul Gerhard hat selber seine Familie komplett verloren durch Krankheiten. Er musste zusehen, wie sie alle gestorben sind, so nach und nach. Dann kann man das mit dem hochbetrübten Herr vielleicht schon eher verstehen. Und auch jeder von uns kommt immer irgendwann in diese Situation, wo er dieses Hochbetrübtsein erlebt. Und in diesem Vers geht es jetzt darum, sicher zu werden in der Gewissheit, Gott liebt mich. Er vergibt mir meine Schuld. Er will aus Not und Elend, Gram und Schmerz helfen. Wir dürfen das im Glauben ergreifen, so wie auch Paul Gerhard das seinem und unseren Herzen anordnet. Schreib dir das ins Herz. Vergiss es niemals. Wir kennen so Ausdrücke auch aus dem Neuen Testament. Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen oder so ähnlich heißt es da. Das bedeutet immer, ich merke es mir ganz, ganz doll. Also ich halte wirklich absolut daran fest und ich werde es niemals vergessen. Ich halte immer daran fest. Habt keine Angst, auch wenn ihr in Bedrängnis seid, auch in der Angst der Welt, von der die Bibel ja auch spricht. Es dauert ja nicht mehr lange, bis die Rettung kommt. Der zweite noch ausstehende Advent, nämlich die Ankunft des Königs, der Könige, steht vor der Tür. Ihr habt die Hilfe vor der Tür. Jetzt könnte man sagen, darauf warten Menschen schon seit 2000 Jahren. Das ist möglicherweise auch im Zeitraum Gottes wirklich nur eine Kleinigkeit. Für uns, die wir in diesem Zeitraum leben, kommt das unter Umständen sehr lange vor. Aber ganz ehrlich, es dauert höchstens noch dein und mein Leben lang. Dann ist es soweit. Dann erleben wir das. Und das ist im galaktischen Rahmen gesehen doch wirklich bald. Wir haben die Hilfe vor der Tür. Das erinnert mich auch an die Aussage der Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer meine Stimme hört und öffnet, bei dem werde ich eintreten und das Mahl mit ihm einnehmen. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Tür. Jesus ist der Weg zu Gott, zum Heil. aber ich muss schon aufmachen. Ich darf ihn nicht draußen stehen lassen. Sonst bietet mir Gott seine Hilfe, die in diesem Lied jetzt ganz deutlich ja zum Ausdruck gekommen ist, vergeblich an. Meine Entscheidung, nehme ich die Hilfe vor der Tür an oder tue ich das nicht? Und das ist die entscheidende Frage in meinem Leben. Und letztlich ist es auch die Antwort auf die Eingangsfrage, wie soll ich dich empfangen? Die Antwort lautet, indem ich dir mein Herz gebe und dich hereinlasse. Das und nur das ist meine Rettung. Und darum dürfen alle, die an ihn glauben, unverzagt daran festhalten. Die Rettung kommt, des dürfen wir sicher sein. Amen. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren.